Ja, guten Morgen, ihr Lieben, hier vor Ort, ein paar Mitarbeiter und auch ganz besonders ihr am Livestream. Ja, was soll ich sagen? Ich und wir sind total traurig, natürlich auch über die neuen Regelungen, auch für unseren Kreis. Nicht nur ich bin traurig, sondern ja, die ganzen Gemeinden, die ganzen Pastoren, die ganzen Leiter. Wir waren im Kontakt mit einigen auch in der Woche und ja. Ich habe mich wirklich gefragt, Gott, was möchtest du tun auch jetzt in dieser Zeit? Was erwartest du von uns auch? Und bin ja wirklich viel ins Gebet gegangen auch die ganzen Tage. Und das ein Ergebnis von dem möchte ich euch am Ende meiner Predigt weitergeben, wo wir das Empfinden haben auch als Leiterschaft, was Gott möchte, was wir tun können in dieser Zeit. Und deswegen, das ist ein kleiner Teaser schon für nach der Predigt. Bleibt dabei, schaltet nicht ab, wenn die Predigt dann vorbei ist, sondern ja, wir möchten euch dann mitnehmen einfach in das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, auch in dieser Zeit, in der wir leben. Stell dir mal folgende Situation vor. Wir beide haben jetzt schon länger versucht, einen gemeinsamen Termin zu finden, um uns einfach mal zu treffen und auszutauschen. Und jetzt haben wir endlich einen Termin. Und wir sitzen gemeinsam in einem Café, die Sonne scheint. Ich weiß, es ist gerade schwierig vorzustellen, in einem Café zu sitzen, aber stell dir das mal vor. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, der Himmel ist blau. Und ich fange an zu erzählen von meinen ganzen Corona-Wochen, was ich gerade so erlebe. Ich erzähle dir, dass sich für mich mein Leben an vielen Stellen wirklich verändert hat. Ich erzähle dir, dass ich manche Leute gar nicht mehr wiedererkenne, dass sich die Menschen auch verändern. Ich erzähle dir, dass sich in den Nachrichten Dinge abspielen, die ich gar nicht mehr nachvollziehen kann. Ich erzähle dir von dem Homeschooling meiner Kinder, von Herausforderungen, in denen wir gerade so stecken, davon, dass ich manche Freunde gar nicht schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ich erzähle dir, dass ich wirklich hoffe, dass sich das Leben bald wieder normalisiert. Und dann erzähle ich dir von positiven Dingen. Ich erzähle dir von Sachen, die ich in letzter Zeit gelernt habe, Sachen, die ich schätzen gelernt habe, Freundschaften, die sich vertieft haben und dass ich für manches wirklich dankbar geworden bin, was ich im Leben habe. Und dann erzähle ich dir noch von Dingen, die mir so richtig schwer fallen zurzeit. Und ich bitte dich, dass du das ein oder andere Mal vielleicht an mich denken könntest. Als ich fertig bin oder als ich fertig war, bezahle ich meinen Kaffee, verabschiede mich von dir, schwinge mich auf mein Fahrrad und fahre zu meinem nächsten Termin. Und du? Du schaust mir hinterher, wie ich davonfahre. Also spätestens an dieser Stelle sagst du dir, boah, also das ist richtig gemein. Also du triffst dich mit deinem Freund und dann erzählst nur du, wie es dir geht. Du erzählst und erzählst und erzählst, aber du fragst nicht ein einziges Mal, wie es deinem Freund geht. Das geht gar nicht. Also so geht man nicht mit einem Freund um. Richtig. So geht man nicht mit Freunden um. Nur leider gehen so viele Menschen mit Gott um. Jesus hat einmal vor einer großen Menge genau über so ein Thema gesprochen. Jesus sagte in Matthäus 6, Abvers 7, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nur nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Der Titel der neuen Predigtreihe lautet Rede mit Gott. Wenn man mich nach der einfachsten Definition von Gebet fragen würde, dann wäre meine Antwort, beten ist reden mit Gott oder mit Gott reden. Das Gute ist, dass wir immer jemanden an unserer Seite haben, mit dem wir reden können. Nur das Problem ist, die Kommunikation mit Gott findet oft ganz anders statt als die Kommunikation mit Menschen. Was das Gebet betrifft, ist es so, dass viele Menschen die meiste Zeit, wenn sie mit Gott oder wenn sie beten, zu Gott sprechen als mit Gott sprechen. Und jetzt sagst du, dass dieser kleine und feine Unterschied gar nicht so von Bedeutung ist. Aber bei näherer Betrachtung wirst du feststellen, dass der Unterschied gravierend ist. Es macht nämlich einen entscheidenden Unterschied, ob ich bei einer Begegnung die meiste Zeit eher entweder zu einer Person spreche oder mit einer Person spreche. Nun, man sagt ja bekanntlich, also, dass der Hund des Menschen bester Freund ist. Nur was einen Hund betrifft, können wir mit einem Hund, also wir können nicht mit ihm reden. Selbst wenn ein Hund hier und da das passende Wauwau gibt, was einen Hund betrifft, können wir nur zu ihm reden. Aber das will ich nicht abwerten. Denn der psychologische Effekt, zu jemandem zu sprechen, ist phänomenal. Wir sehen das zum Beispiel bei Kindern. Wenn Kinder zu ihren Eltern kommen und die ganze Zeit erzählen und erzählen und erzählen, was sie alles so erleben und wo die Eltern gar nicht zu Wort kommen. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, die Kinder können doch einem schon manchmal echt das Ohr abquasseln, oder? Aber wisst ihr, das dürfen sie auch. Lieber man spricht zu jemandem als überhaupt nicht. Und ich weiß, wovon ich rede. In unserer Ehe haben Sarah und ich die ersten Jahre große Schwierigkeiten gehabt, was Kommunikation betrifft. Mir fiel es schwer, über meine Gefühle zu sprechen. Manchmal fiel es mir schwer, überhaupt zu sprechen. Da war es gut, wenn ich überhaupt redete. Als ich feststellte und merkte, dass es besser ist, nicht nur zu Sarah zu sprechen, sondern mit Sarah zu sprechen, fingen wir an zu merken, dass die Beziehung, die wir haben, oder die Beziehung bekam eine Tiefe, die wir vorher so nicht hatten. Und das Gleiche habe ich auch immer wieder mit Gott erlebt. Und das Gleiche kannst auch du mit Gott erleben. Bevor ich in unseren kleinen Bibelabschnitt hineingehe, möchte ich uns auch etwas breitere Spektrum von Jesus' Gebetsleben mal ein bisschen mit hineinnehmen. Denn ich habe es ja schon oft gesagt, es ist gefährlich, wenn wir Bibeltexte aus ihrem Kontext reißen und jetzt zum Beispiel meinen, dass viele Reden würde bei Gott keine Erhörung finden. Jesus sagte ja, denn sie, die Nationen, meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen gehört werden oder erhört werden. Jesus war ja dafür bekannt, dass er viel Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Wir wissen, dass Jesus früh morgens aufstand, um mit dem Vater zu beten. Jesus verbrachte ganze Nächte im Gebet. Er hat zum Beispiel nach einer Nacht seine 12 Jünger erwählt. Jesus sagte seinen Jüngern, sie sollen anklopfen und sie sollen bitten, sie sollen dranbleiben. In Johannes 17 sehen wir zum Beispiel auch das längste von Jesus aufgezeichnete Gebet. Ein ganzes Kapitel. Wir nennen das hohepriesterliche Gebet. In der schlimmsten Stunde, in dem schlimmsten Moment von Jesus, sehen wir im Garten Gethsemane, wie Jesus betet. Er ringt, er sucht seinen Vater, er kommt immer wieder, er geht dreimal, seine Jünger schlafen, aber er geht und er sucht den Vater, er betet mit dem Vater. Jesus geht auch auf Berge, um zu beten. Er verbrachte viel Zeit in den Bergen. Und interessant ist, genau dieses Thema, dass Jesus viel Zeit in den Bergen verbracht hat. Er verbrachte viel Zeit in den Bergen, sowohl dazu beten, als auch über Gebet zu sprechen und Gebet zu lehren. Unser heutiger Bibelabschnitt, über den ich heute spreche, ist ein Teil der Bergpredigt. Und mir kam folgender Gedanke in der Vorbereitung. Du kannst nur das weitergeben, was du lebst. Wenn Handeln und Sprechen eins werden, bekommt es Vollmacht. Das war auch der Grund, warum, nachdem Jesus die Bergpredigt gehalten hat, die Leute so reagieren haben, wie sie reagieren. Sie staunten über die Kraft seiner Lehre, seine Vollmacht. Es heißt hier in Matthäus 7, Vers 28, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Jesus lebte, was er sagte. Er erlebte, was er lehrte. Jesus war ein Mann von Gebet. Jesus betete. Immer und überall. Ob auf Bergen, ob in Tälern, ob in guten und schlechten Zeiten, ob nach mächtigen Wundern oder hängend am Kreuz. Jesus betete. Er ließ das Gespräch mit seinem Vater nie abreißen. Und deswegen sagt Jesus in Vers 7, wenn ihr aber betet. Das erste Prinzip, was Jesus uns allen beibringen möchte, uns lehren möchte, und gerade auch in dieser Zeit, dass Gebet ein fester Bestandteil unseres Alltags sein soll. Fest integriert in unseren ganzen Tag. Du kannst auch sagen, rede mit Gott in deinem Alltag. Jesus sagt nicht, wenn ihr Zeit findet, dann bete. Wenn es euch in euren Kram passt, dann bete. Wenn euch eine Herausforderung dazu motiviert, dann bete. Wenn du dich danach fühlst, zu beten. Wenn es mal wieder dran ist, zu beten. Nein, Jesus sagt, wenn ihr betet. Gebet muss deswegen ein fester Bestandteil unseres Lebens und unseres Alltags sein, weil Gebet so wichtig und so bedeutend ist. Jedem, dem das eigene Leben wichtig und bedeutend erscheint und wichtig ist, der betet. Jedem. Und jetzt sagst du vielleicht, Jürgen, das ist aber übertrieben. Das kann eigentlich nicht sein. Mach dir doch mal über Folgendes Gedanken. Wir sehen es in Filmen, wir haben es vielleicht schon mal gelesen, wir haben es vielleicht selbst erlebt oder bei anderen gesehen. Es blitzt auf wie ein Leuchtturm am Horizont. Wenn Menschen in eine akute Not kommen, in eine Krise fallen, was tun sie? Oft, sie richten ein Stoßgebet in Richtung Gott. Warum? Nun, es gibt so einen Spruch, Not lehrt beten. Und es stimmt. Not lehrt beten, weil das Leben, unser Leben ist uns wichtig, erscheint uns wichtig, denn sonst würden wir nicht beten. Manche Menschen, viele Menschen, richten in solchen Zeiten Gebete in Richtung Gott, weil sie nicht mehr wissen, in welche Richtung sich ihr Leben entwickelt. Gebet ist wie ein Kompass im Leben. Guck mal, eine Kompassnadel zeigt immer in Richtung Norden. Ob du den Kompass schüttelst, ob es kalt ist oder heiß, ob es hell ist oder dunkel, die Kompassnadel zeigt immer in Richtung Norden. Auf die Kompassnadel wirken magnetische Kräfte, die es immer in Richtung Norden zeigen lassen. Und genauso ist es mit Gebet. Wenn wir beten, wirken Gottes Kräfte, die Kräfte von Gott auf unser Leben und richten uns immer wieder aus. Auch wenn das Leben turbulent wird, auch wenn es schwierig wird, ob es um uns herum dunkel wird, ob wir keine Perspektive mehr haben, egal wo wir durchgehen, egal was wir durchleben, durch Gebet wirken Gottes Kräfte auf unser Leben und diese Kräfte sind stärker als die negativen Kräfte, die von außen auf uns eindringen wollen. Ich möchte es nochmal sagen. Durch Gebet wirken Gottes Kräfte auf unser Leben, die stärker sind als die negativen Kräfte, die von außen auf unser Leben eindringen. Vielleicht gehst du zurzeit durch eine Krise. Vielleicht erlebst du richtig heftige Kämpfe. Vielleicht kämpfst du gegen Depressionen an. Vielleicht hast du eine finanzielle Not. Vielleicht macht dir Corona richtig zu schaffen. Vielleicht sind es andere Dinge. Vielleicht hast du wirklich eine schlimme Diagnose erlebt oder gestellt bekommen. Oder es sind Sorgen oder Streit mit einer Person. oder negative Dinge, die dich beeinflussen. Die Kräfte, die sich durch Gebet in deinem Leben entfalten, sind stärker als die negativen Kräfte, die auf dein Leben einwirken möchte. Und das war auch der Grund, warum Jesus so viel Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Jesus ließ sich immer wieder neu auf seinen Vater ein. Er wurde immer wieder neu ausgerichtet. Er hat immer wieder neu den Vater gesucht. Dieses Wort Prosechomai, was hier für Gebet verwendet wird in unserem Text, ist das Wort, was am häufigsten für Gebet verwendet wird. Und dieses Wort ist progressiv. Das bedeutet, es ist in Bewegung. Es ist nicht starr. Es stagniert nicht. Es ist dynamisch. Es entwickelt sich. Gebete sind nicht starr. Gebete entwickeln sich. Gebete sind dynamisch. Sie gehen in eine bestimmte Richtung. Und vielleicht sagst du, Menschenskinder, manchmal fühle ich mich so, dass meine Gebete nur bis zur Decke gehen. Und ich sag dir was, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie sich das anfühlt, dass Gebete, das Gefühl, die gehen nur bis zur Decke. Manche Gebete hast du das Gefühl, die gehen nur bis hierhin. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber wenn ich die Bibel ernst nehme, wenn ich dieses Buch wirklich ernst nehme, dann ist das eine Lüge. Dann stimmt es nicht. Ernsthaftes Gebet erreicht immer Gottes Herz. Immer. Selbst wenn wir uns nicht danach fühlen. Dieses Wort pros von prosechomai bedeutet in Richtung von, in Richtung von. Das bedeutet, ernsthaftes Gebet richtet sich immer in Richtung Gott. Es erreicht immer Gottes Herz. Und das nächste, was Jesus uns sagt, oder der Menge sagt, ist, rede mit Gott nicht gedankenlos. Vers 7, das heißt, ihr sollt nicht plappern wie die von den Nationen. Dieses Wort plappern bedeutet bedeutungslose Wiederholung, bedeutet Gebrabbel. Und Gebrabbel bedeutet gedankenloses Geschwätz oder Dinge, die wir einfach vor uns geben, ohne dass wir darüber nachdenken. Stell dir folgende Situation vor. Ich frage dich nach deiner Adresse. Wo wohnst du? Nenn mir deine Adresse. Du würdest, ohne darüber nachzudenken, sofort deine Adresse, wie aus der Pistole geschossen, würdest du es mir sagen. Du brauchst gar nicht darüber nachdenken. Du kennst es auswendig. Du weißt es. Das ist so tief in dir drin. Ähnlich sprechen viele Leute auch ihre Gebete. Sie denken gar nicht mehr darüber nach. Es kommt einfach. Auswendig. Und das passiert uns in unterschiedlichsten Situationen. Das passiert uns auch am Essenstisch. Mir ist das schon mal passiert. Da sitzen wir als Familie am Essenstisch. Und besonders, wenn ich richtig Hunger habe, kann mir das passieren. Also, wenn zum Beispiel eins der Kids dann für den Hund des Nachbarn betet und das über Deutschland kein Hurricane fegt und dass der Dino nicht das Pferd auffrisst, weil das Pferd sich ja nicht wehren kann und dann, dass der Kratzer am Arm, der gleiche Kratzer noch geheilt wird und dann, wenn noch 20 Sekunden etwas gesagt hat, was ich nicht verstehe, dann kann es passieren, dass ich auf mein Essen starre und denke, halte durch. Du hast es bald geschafft. Bald kannst du essen. Bald ist das Gebet vorbei. Warum? Warum nutze ich nicht die Zeit, um selber Gott zu danken? Warum nutze ich nicht die Zeit, um einfach Gott zu sagen, danke für deine Versorgung? Danke für meine Familie. Danke für meine Kinder. Und auch, dass sie jetzt 5 Minuten lang beten, auch wenn ich so einen Hunger habe. Es kann uns in unterschiedlichsten Situationen passieren. Und wisst ihr, manchmal sind Gebete nur Worte, die wir ausstoßen, um Gott zu grüßen, um uns dann den wirklich wichtigen Dingen zu widmen. Und das passiert uns in Meetings, so nach dem Motto, lass uns noch schnell beten, damit wir jetzt uns den wesentlichen Dingen zuwenden können. Hallo Gott. Aber jetzt kommen die wichtigen Dinge. Der beste Weg, sinnlose Wiederholung zu vermeiden, ist es, Gott besser kennenzulernen. Denn je besser man eine Person kennt, desto mehr habt ihr beide euch zu erzählen. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass es ein großer Unterschied ist, ob ich die meiste Zeit im Gebet zu Gott spreche oder mit Gott spreche. Deswegen heißt es in Vers 7, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Das Dritte, was Jesus uns lehrt, ist, rede mit Gott und lerne ihn kennen. Denn dieses Wort meinen bedeutet in diesem Zusammenhang etwas denken oder glauben, ohne dass man eine feste Meinung hat. Das bedeutet, die Menschen, von denen Jesus hier spricht, sind Menschen, die keine feste Meinung über Gott haben. Sie kennen Gott nicht. Von wem spricht Jesus hier eigentlich? Jesus spricht von den Nationen. Wer sind die Nationen? Nun, die Nationen sind nicht Juden. Du kannst auch sagen Fremde. Menschen, die Gott nicht kennen. Menschen, denen sich Gott nicht offenbart hat. Über diese Fremde finden wir auch Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel 1. Könige 18, Vers 26 lesen wir von Baalspriestern. Und dort heißt es, so nahmen sie den Stier, den man ihnen überlassen hatte, und richteten ihn zu. Darauf riefen sie von morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal antwortete uns, aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Diese Baalspriester sprachen zu einem Gott, der ihnen nicht antwortet. Da war kein Laut und keine Antwort. Und erstaunlich ist doch, welche Energie diese Leute, diese Baalspriester aufbrachten, um in Kontakt zu kommen mit ihrem Gott. Sie taten es immer und immer wieder, aber da war kein Wort und keine Antwort. Wenn schon Menschen so viel Energie aufbringen bei einem Gott, der nicht antwortet, wie viel mehr Energie können Menschen aufbringen bei einem Gott, der antwortet? Das Ding ist, Jesus ging es nicht um die vielen Worte zu Gott in allererster Linie. Jesus ging es um die Gedanken über Gott, die wir uns machen. Und daher führt Jesus seine Menge jetzt zum Kern von Gebet. Er führt sie sozusagen ins Herzstück, in das, worum es eigentlich im Glauben geht. Er zeigt ihnen jetzt, wer Gott ist. In Vers 8 heißt es, seid ihnen nur nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Beim Gebet geht es im Kern darum, den Vater kennenzulernen. Der vierte Punkt, den Jesus uns nennt, ist, begegne deinem himmlischen Vater. Jetzt versuch dich mal in diese Situation reinzuversetzen. Jesus spricht zu Männern und Frauen, die einen jüdischen Hintergrund haben. Diese Leute, die waren tief verwurzelt in das jüdische Glaubens- und Gebetssystem. Der fromme Jude betete. Er war ein betender Mensch. Morgens und abends wurde das Schema Israel gebetet. Das war das wichtigste Gebet. Es gab das Mittagsgebet und in den Synagogen wurde das 18-Bitten-Gebet gesprochen. Das Shemoneh Esrei. Und dieses Gebet, das 18-Bitten-Gebet, bekam in den späteren Jahren ein Gebet dazu, aber der Name ist gleich geblieben. Das heißt immer noch 18-Bitten-Gebet, obwohl es heute 19 sind. Kompliziert, ich weiß, müssen wir so hinnehmen. Dieses 18-Bitten-Gebet bestand aus 3 einleitenden Lobpreisungen, 3 Bitten um geistlichen Segen, 4 Bitten um materiellen Segen, 6 Bitten um sozialen Segen, 3 abschließende Dankesbitten. Die Menschen, zu denen Jesus sprach, waren Menschen des Gebets. Sie waren tief verwurzelt im Gebet. Aber das Problem ist, so wie bei den Juden damals, so können auch bei uns heute unsere Worte, unsere Gebete einfach nur leere Worte sein. Wir sagen sie einfach so daher. Und deswegen sagt Jesus zu denen, seid nicht wie diese Fremden, seid nicht wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Sie kennen Gott nicht. Sie reden und reden und reden und sie hoffen, dass durch das viele Reden Gott sie erhören wird. Vielleicht kennen wir die Situation. Wir haben eine herausfordernde Situation, so wie jetzt. oder andere Dinge. Und wir beten und wir beten und wir beten und nichts passiert. Jetzt entweder wir vertrauen und haben Frieden in Gott oder wir verzweifeln und werden sogar sauer auf Gott. Wir haben doch schon zu viel gebetet. Was darüber entscheidet, ob wir Vertrauen und Frieden haben oder ob wir ärgerlich werden auf Gott, ist, ob wir Gott als einen Vater sehen, ob wir ihn als Vater erleben oder als einen Gott, der einfach nur auf unsere Bitten und unsere Bedürfnisse ständig reagieren muss. Jesus sagt, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, du kommst mit jemandem ins Gespräch, du siehst jemanden und du weißt, wie jemand sich fühlt. Schon mal erlebt? Hier, so in diesem Raum? Also ihr im Stream schon mal erlebt, ja? Danke für eure Hände. Du weißt, wie jemand sich fühlt, ohne dass die Person es dir erzählt hat. Und bei Gott ist ähnlich. Nur das Ding ist, Gott weiß nicht nur, wie wir uns fühlen, Gott weiß, warum wir uns so fühlen. Gott weiß nicht nur, was uns fehlt, Gott weiß auch, was wir brauchen. Er weiß alles. Er kennt uns durch und durch. Gott, und warum? Gott ist ein Vater. Und jetzt kommt's. Gott ist ein perfekter Vater. Der Punkt ist, wir sind alle geprägt. Und ich will es mal so sagen, wir sind alle irgendwo verprägt. Du kannst den besten Vater haben oder den schlechtesten Vater gehabt haben. Du kannst einen Vater haben, der dich geliebt hat oder der dich gehasst hat. Du kannst einen anwesenden Vater gehabt haben oder einen abwesenden Vater. Die beste Vorstellung von einem Vater kommt nicht an den Vater im Himmel heran. Und das war es, worum es Jesus ging. Jesus ging es immer um den Vater. Es ging ihm immer, den Menschen zu zeigen, wer dieser Vater ist. Jesus führte die Menschen vor einer falschen Vorstellung über Gott hin zu dem, wer Gott eigentlich ist. Er ist ein Vater. Und aus diesem Grund sagt Jesus im nächsten Vers, im Vers 9, ganz berühmt, betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das Wort Vater ist so reich, dass wir unser ganzes Leben brauchen werden, um zu erkennen, wer dieser Vater eigentlich ist. Und genau darum geht es Jesus. Jesus sagt, dieser Gott weiß alles, weil er euer Vater ist. Und im Grunde genommen zeigt Jesus den Menschen oder der Menge zwei Bilder von einem Menschen. Er steht vor die Tausenden von Leuten, müsst ihr mal vorstellen. Und er zeigt diesen Leuten durch das, was er sagt, zwei Menschenbilder, zwei Menschentypusse. Das eine Bild des Menschen ist ein Mensch, der unaufhörlich betet, mit Gott redet, aber letztendlich Gott nicht kennt und meint, durch das viele Beten Gott auf seine Seite zu bekommen. Das zweite Bild von dem Menschen ist ein Bild eines Menschen, der der bevor er etwas sagt, Gott als Vater kennt und weiß, dass der Vater schon längst auf seiner Seite ist. Der erste Mensch kennt den Vater, der erste Mensch kennt nicht den Vater, der zweite Mensch kennt den Vater. Der erste Mensch lebt nicht in der Beziehung zum Vater, der zweite Mensch lebt aus dieser Beziehung heraus zum Vater. Der erste Mensch formuliert Worte in der Hoffnung, erhört zu werden. Der zweite Mensch formuliert Worte im Wissen, dass er schon erhört ist. Der erste Mensch lebt sein Leben aus Furcht, der zweite Mensch lebt sein Leben aus Liebe. Und deswegen heißt es in 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und es gibt nichts Befreienderes und nichts Schöneres, als ein Leben ohne Furcht zu leben. Ein Leben ohne Angst, zu kurz zu kommen. Ein Leben ohne Furcht, etwas zu verpassen. Ein Leben ohne Furcht, nicht zu genügen. Und der Schlüssel dafür ist die Begegnung mit dem Vater. Es geht immer um den Vater. Deswegen rede mit dem Vater. Das war gerade Siri. Vielleicht habt ihr es nicht gehört. Ich will jetzt nicht mit Siri reden, ich will mit dem Vater reden. Rede mit dem Vater. Als Jesus am Kreuz hing und sagte er Folgendes: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jonas, Silas, ihr könnt gerne auf die Bühne kommen. Als Jesus am Kreuz hing, sagte er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Schaut, keiner hat den Vater gebeten, seinen Sohn auf so bestialische Art und Weise ermorden zu lassen. Niemand wäre auch nur auf den Gedanken gekommen, dass das der einzige Weg ist, wie wir zu der Beziehung zum Vater kommen können. Niemand. Keiner wäre auf diese Idee gekommen. Es wäre völlig absurd zu glauben, dass der Sohn Gottes die ganzen Sünden auf sich nimmt und so auf brutale Weise sterben wird. Niemand hat geglaubt, dass der Vater so weit gehen würde. Niemand hätte sich auch nur im Geringsten vorstellen können, dass die Liebe des Vaters zu so etwas bereit wäre. Und vielleicht hatte, als Jesus vor der Menge stand und über Gebet sprach, vielleicht hatte Jesus das im Hinterkopf, als er sagte: Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Es geht immer um den Vater. Rede mit deinem Vater, rede mit Gott, rede mit ihm, lerne ihn kennen. Die Punkte, die Jesus uns lehrt, ist folgende Dinge. Rede mit Gott in deinem Alltag. Lass ihn teilhaben an deinem Alltag. Nimm ihn mit rein. Besonders in dieser Zeit. Eigentlich sollte es schon immer so sein. Aber vielleicht lehrt uns diese Zeit das umso mehr. Wir können nichts mehr festhalten. Wir haben keine Ahnung, was kommt. Aber wir wissen, dass wir immer den Vater festhalten können. Und wir wissen noch mehr, dass er uns festhält. Es geht immer um ihn. Und ich habe in den letzten Tagen, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe auch in den letzten Tagen meine Kämpfe gehabt. Und ich habe mir bewusst neue Zeit genommen und gesagt: Gott, ich will dich suchen. Ich will Zeit mit dir verbringen. Und in den letzten Tagen habe ich mich bemüht, nochmal ganz anders diese Zeit zu nutzen. Nicht um noch mehr Dinge zu sagen: Gott, ich dies und schau dies. Manchmal wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich habe ihn mir vorgestellt, ihn als Vater. Und ich habe ihm erlaubt, an mein Herz zu kommen, mein Herz zu berühren. Wann hast du das letzte Mal dem Vater erlaubt, dein Herz zu berühren? Und zwar nicht nur so: Hi Daddy, jetzt kommt das Wichtige. Sondern: Hallo Papa, berühr mich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wir alle, wir gehen gerade durch eine ziemlich herausfordernde Zeit. Mir sagen Menschen, sie staunen über sich, über da, dass sie so herausgefordert sind, auch gerade im Glauben. Rede mit Gott. Rede mit deinem Vater. Er ist da. Er liebt dich. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat einen Weg zu dem Vater ermöglicht. Jesus ist ans Kreuz gegangen und jetzt stell dir mal vor, er hängt am Kreuz und er sagt Vater. Viele Leute sagen, wenn sie in solche Situationen wären, Gott, wo bist du? Und er sagt Vater. In dem schlimmsten Moment hat er die Verbindung zu seinem Vater nicht abreißen lassen. Rede mit deinem Vater. Rede mit ihm. Öffne dein Herz. Ich ermutige dich in dieser Zeit, vertiefe deine Beziehung zu dem Vater. Such ihn. Lese im Wort. Bete. Bete ihn an. Schüttel dein Herz bei ihm aus. Und lerne ihn immer besser kennen. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du den Vater noch nicht kennst, dann möchte ich dich ermutigen, Jesus in dein Leben einzuladen. Gib Jesus dein Leben. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen wirst. Es ist das Allerbeste, was du tun kannst, dein Leben wirklich in Gottes Hand zu geben. Es ist die schlechteste Idee, das eigene Leben in den eigenen Händen zu haben. Es ist die schlechteste Idee, das Leben in irgendwelche anderen Händen zu geben. Gib dein Leben in die Hände von Jesus und gib dein Leben in die Hände des Vaters. Denn der Vater weiß, was du brauchst. Ehe du ihn bittest, ehe du ihm sagst, was du auf deinem Herzen ist, er weiß, was du brauchst. Er liebt uns. Ihr Lieben, ich möchte uns ermutigen. Ich möchte zu uns sprechen, egal wo wir durchgehen, egal was wir machen und wir erleben. Wir haben einen Vater, der diese Welt sieht, der diese Welt, die er geschaffen hat, dich und mich geschaffen hat, in den Händen hält und er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was zu tun ist. Er hat einen Plan, auch wenn wir diesen Plan nicht sehen. Wir haben einen liebenden Vater, der immer noch in Kontrolle ist und eine Ewigkeit in Kontrolle bleibt. Wir haben einen Vater, der da ist. Ehe wir bitten, weiß er, was wir brauchen. Und in dieser Herzenshaltung lass uns zum Vater kommen. Herr, wir danken dir. Vater, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns nicht vergessen hast. Danke, dass du in Kontrolle bist. Danke, dass du dich um uns sorgst, dass du uns versorgst, dass du uns liebst, dass du uns wirklich hindurchträgst durch diese Zeit, durch diese Wüstenzeit, durch diese Zeit, wo wir nicht mehr wissen, was los ist, Herr. Durch diese Zeit, wo wir nicht mehr wissen, wem wir vertrauen können. Jesus, aber wir wollen dir vertrauen. Vater, wir wollen auf dich schauen, unseren Fokus auf dich richten. So wie Jesus in der schlimmsten Stunde seines Lebens zu dir immer wieder gekommen ist. Immer wieder gekommen ist zu dem Vater, weil es der beste Ort ist, den wir haben. Der beste Ort ist, den wir brauchen. Und aus diesem Ort heraus leben wir unser Leben. Und ich bitte dich, dass du uns freisetzt, dass du uns ermutigst, dass du uns wirklich befähigst, in diese Liebesbeziehung zu dir wirklich zu investieren und dass die nächste Woche, die nächsten 2 Wochen, die nächsten 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, der nächste Monat, das nächste Jahr, ein Jahr ist, Jahre sind, ein Leben ist, voller Liebe des Vaters, in den Händen des Vaters, wo wir dich suchen. Danke, Herr. Danke für deine Gegenwart. Und danke für deinen Segen. Danke, dass wir mit dir reden können. Danke, dass wir mit dem Vater reden dürfen. Amen. Amen. Ich habe vor meiner Predigt gesagt, dass wir als Leiterschaft auch uns gefragt haben, was Gott tun möchte auch in dieser Zeit, was Gott auch von uns sich wünscht in dieser Zeit. Und es hat uns alle, wie gesagt, sehr tief getroffen, dass wir keine Gottesdienste, Präsenzgottesdienste momentan so durchführen können wie die letzten Monate. Und wir haben so den Eindruck gehabt, so dieses, es ist genug. Es ist genug und wir wollen gemeinsam jetzt aufstehen. Wir wollen gemeinsam aufstehen und es wird ab dem heutigen Tag, wollen wir gemeinsam als Gemeinde eine 21-tägige Fasten- und Gebetszeit haben. Wir wollen gemeinsam Gott suchen. Wir wollen ihn anrufen. Wir wollen gemeinsam, jeder für sich, da wo er lebt, da wo er steht, jeder auf seine Art und Weise, wollen wir wirklich beten. Wir wollen in den Riss treten für unsere Region, für unsere Nachbarn, für unser Land, für diese Welt. Wir wollen beten. Wir wollen den Herrn wirklich suchen. Und Gott gab mir einen Text aus Philipper 4, ab Vers 4, dort heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagen euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Jesus hat einmal gesagt, auch in der Bergpredigt, wenn du fastest, verlege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest, nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Warum fasten wir? Jesus sagte, dass seine Nachfolger fasten werden, wenn der Bräutigam nicht mehr da ist. Als Leiterschaft haben wir den Eindruck, dass wir fasten und dass wir beten sollen. Und der Schwerpunkt ist Philipper 4, Vers 7. Wir beten, dass Frieden kommt. Wir beten, dass unser Verstand klar bleibt. Hier ist für das auch, dass wir vernünftig sind, dass wir vernünftig handeln. Wir beten, wir fasten, dass unser Herz bewahrt wird. Und wir beten und fasten, dass unsere Gedanken, dass unser Innerstes, alles, dass wir wirklich mit dem Herrn verbunden sind. Wisst ihr, unser Land braucht nicht nur eine gute Corona-Politik. Unser Land braucht jetzt Christen, die aufstehen und für dieses Land beten. Und wir haben Ermutigung, wir haben auch Bestätigung von anderen bekommen, dass es an der Zeit ist, aufzustehen, ihr Lieben. Wie fasten wir? Du kannst tageweise Vollfasten machen. Das überlasse ich komplett dir. Ja? Du musst nicht 21 Tage fasten. Du kannst einen Tag fasten. Du kannst zwei Tage fasten. Das ist deine Sache. Du kannst ein Teilfasten machen. Du kannst ein Frühstück weglassen oder ein Mittagessen oder ein Abendessen oder Süßigkeiten oder was dir lieb ist, wo du sagst, das will ich jetzt gerade fasten. Also faste bitte nicht deine Ehefrau oder deine Kinder oder was weiß ich. Ja. Also Sarah sagt so heute Morgen, wir sollen nicht Beziehungen fasten. Auf gar keinen Fall. Beziehungen dürfen wir nicht fasten. Was ist das Ziel? Ah, genau, noch, wie fasten wir? Du kannst ein Medienfasten machen. Facebook, Instagram. Und wisst ihr, was gut wäre, glaube ich, momentan? Ein Nachrichtenfasten. Stell dir mal vor, 21 Tage keine Nachrichten mehr. Ich glaube, das würde einiges hier oben wieder klarer kriegen. Und was ist das Ziel? Wir wollen mit Zeit mit Jesus verbringen und es soll eine Zeit des Hörens sein. Für jeden persönlich, für uns als Gemeinde. Und in den nächsten Tagen, lasst euch überraschen, wir haben ein paar Dinge vorbereitet und wir möchten euch damit hineinnehmen. Lasst uns eine Fastenzeit und eine Gebetszeit ausrufen, ihr Lieben. Lasst uns eine 21-tägige Zeit ausrufen gemeinsam und Gott gemeinsam suchen, ihr Lieben. Lasst uns einstehen und eintreten, in den Riss treten für unser Land, für die Politik, für die Menschen und dass diese Zeit dafür da ist, dass Gott sich verherrlicht, dass wir uns verändern, dass wir zu Menschen werden, die Gott jetzt in dieser Zeit gebrauchen will. Und deswegen möchte ich euch einladen, da wo du stehst, da wo du bist, lass uns, vielleicht stehst du jetzt auf oder du bleib auch sitzen, was auch immer. Lass uns gemeinsam noch eine Zeit haben, wo wir beten, wo wir einfach wirklich in den Riss treten. Vielleicht auch hier, die ihr vor Ort seid, wenn ihr mögt, lasst uns einfach aufstehen, lasst uns einfach gemeinsam beten, dass wirklich Gott sich verherrlicht und dass diese Zeit er benutzt, um wirklich Veränderung reinzubringen, dass wir uns ausrichten, dass wir uns nach den Vater ausrichten. Vater, wir danken dir. Danke für das, was du tust. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke für deinen Frieden. Danke für deine Liebe, Herr. Und wir beten, dass diese 21 Tage, dass wir wirklich näher an dein Herz kommen, dass wir dich immer besser kennenlernen. Herr, dass wir nicht verzweifeln. Herr, wir bitten dich um neue Hoffnung. Herr, wir bitten dich, dass du wirklich mit Glauben und Frieden kommst, Herr. Wir bitten dich, dass da, wo Depression sich breit macht bei Menschen, wir bitten dich, dass da neue Hoffnung reinkommt, eine neue Perspektive. Jesus, ich bete in deinem Namen, dass dein Sieg wirklich in allem durchkommt, Herr. Richte deine Herrschaft auf, Jesus. Herr, ich bitte dich, hol uns heraus aus unserer Trott, aus unserer Lethargie, aus unserer Passivität, aus unserem Unglauben, Herr. Bring uns in den Glauben hinein. Bring uns in diese Beziehung, in diese lebendige Beziehung zu dir, Herr, dass wir wirklich on fire sind, dass wir für dich brennen, dass wir leidenschaftlich sind für dich, Jesus, Herr. Und dass wir in dieser Zeit, die immer dunkler wird, dass wir immer mehr leuchten und strahlen, Herr. Dass dein Evangelium ausgeht, dass dein Wort ausgeht, Herr. Dass dass wir durch dein Wort wirklich raustragen, dass Menschen mit der Hoffnung, mit dem Evangelium in Berührung kommen, Herr. Herr, lass uns kreativ werden, Herr, schenk uns Kreativität, Jesus. Und wir bitten dich, Herr, für übernatürliche Begegnungen mit Menschen, Herr, wo wir Hoffnung sehen können, wo wir einen Unterschied machen können in den Begegnungen. Ich bete, Herr, für die Jugend. Ich bitte dich, Herr Jesus, für die jungen Leute. Du siehst, dass sie, wo sie Angst haben, dass sie Dinge nicht mehr machen können, die sie machen möchten, wo ihre Träume vielleicht platzen, Herr. Du siehst, wo Leute heiraten wollen und nicht normal heiraten können, Herr. Du siehst Selina und Silas und wir beten, Jesus, in deinem Namen. Komm in deiner Kraft, komm in deiner Fülle, Jesus, Herr. Danke für das, was du tust. Danke, Herr, dass wir uns wirklich unser Vertrauen auf dich werfen können, dass wir unseren Blick auf dich werfen können. Und so bete ich, Jesus, dass du uns wirklich begleitest, dass du uns führst und leitest in dieser Zeit. Und dass du zu jedem von uns sprichst und dass es eine Zeit ist der Intimität mit dir, eine Zeit der Ausrichtung und eine Zeit des Hörens. Wir brauchen dich, Herr. Komm mit deinem Frieden, komm mit deinem Segen. Und wir wollen jetzt gemeinsam noch singen. Wir hier nicht, aber ihr zu Hause. Wir wollen einfach den Herrn nochmal erheben. Und lasst uns wirklich auf ihn schauen. Lasst uns auf ihn schauen und nicht auf die Umstände, ihr Lieben. In Jesu Namen. Seid gesegnet, schön, dass ihr dabei wart. Und nächste Woche geht's weiter. Rede mit Gott.